Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Vom Darknet ist ja des Öfteren die Rede, das dunkle Netz, das häufig im Zusammenhang mit illegalen Drogen- oder Waffenhandel erwähnt wird. Dark Social ist hingegen weniger bekannt als Begriff.
Er steht für die von außen kaum einsehbare Form von Internet-Traffic, der über persönliche E-Mails und geschlossene Gruppen in sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten abgewickelt wird. Klassenchats oder Nachbarschaftsgruppen sind dafür Beispiele.
Harmlos eigentlich. Allerdings kann diese Form der Kommunikation, die praktisch unter Ausschluss der klassischen Öffentlichkeit stattfindet, natürlich auch missbraucht werden, wenn es eben nicht mehr um Fragen geht wie, wer backt jetzt den Kuchen für den Kuchenbasar oder wollen wir gemeinsam vielleicht unsere Straße begrünen oder so.
Dark Social kann zur politischen Kommunikation eingesetzt werden. Auch die neue Rechte nutzt diese Kanäle ja, wie wir eben besprochen haben. Auch der brasilianische Präsidentschaftswahlkampf wurde offenbar gezielt manipuliert, indem in WhatsApp-Gruppen Falschmeldungen verbreitet wurden. Da fehlt ein Korrektiv. Oder nicht? Eine Frage, die wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann besprechen. Hallo.
Hallo.
Dark Social, also das nächste Thema, dass das Versprechen, das Internet würde freie Kommunikation und Mitsprache beflügeln, ad absurdum zu führen scheint. Kommunikation scheint sich im Gegenteil in geschlossene Gruppen zurückzuziehen, in verschlüsselte Chats. Ist das ein Problem?
Ich würde sagen, wie so vieles im Internet ist es ambivalent. Ambivalent in dem Sinne, dass wir einerseits davon profitieren. Es gibt ja nicht nur individuelle Autonomie, sondern auch kollektive Autonomie. Das soll die Demokratie ja gewährleisten. Und die neuen Gemeinschaften, die sich im Internet ausprägen, sind eine Form der Voraussetzung von kollektiver Verständigung für die Menschen, die miteinander reden wollen. Insofern ist es aus meiner Sicht auch ein Gewinn, dass wir Messenger-Dienste haben, die es uns erlauben, in Größen, also in Gruppen verschiedener Größen, aber auch international zum Beispiel, sich zu verständigen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, würde ich auch aus meiner Selbstbeobachtung so unterschreiben, dass viel der Kommunikation, die einstmals offen und für alle sichtbar im Internet stattgefunden hat, sich stärker zurückzieht.
Und warum ist das so? Also warum wird mehr privat diskutiert als früher? Würden Sie sagen, das ist vielleicht auch so eine Art Versagen der klassischen Medien?
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, also das war im Bereich der Internet Governance, also die globale Regulierung des Internet, da hat die Kommunikation über die ersten 10, 15 Jahre überwiegend über offene Mailinglisten stattgefunden, die jeder abonnieren konnte und deren Archive öffentlich zugänglich waren, sodass für alle, die sich interessierten, die nachvollziehen konnten, was dort diskutiert worden ist und sie sich auch beteiligen konnten. Und dieses Modell ist irgendwann gescheitert, weil mehr und mehr Menschen diese Listen abonniert haben, die eher gestört als konstruktiv beigetragen haben und deshalb die Verständigung immer unmöglicher wurde. Also sie wurde verunmöglicht durch die Vielfalt der Leute, die sich beteiligt haben. Und das kann man, glaube ich, dahingehend verallgemeinern, dass die Vielfalt der Menschen, Interessen, aber auch Verhaltensweisen, die sich im Internet sammeln, es schwieriger wird, miteinander zu kommunizieren unter Fremden.
Kann man denn sagen, dass privat weitergeleitete Nachrichten oder auch News eine andere Wirkung auf Menschen haben als klassisch medial verbreitete, also im Fernsehen, Radio, Zeitung?
Auf jeden Fall. Den Massenmedien verdanken wir ja einen recht stabilen Raum, der festlegt, was gesagt werden kann und wie etwas gesagt werden kann. Das ist über Jahrzehnte ganz stark durch die Massenmedien geprägt gewesen. Und was wir im Moment beobachten, ist eine enorme Pluralisierung, sowohl der Inhalte als auch der Arten, wie kommuniziert wird. Manchmal wird das als Fragmentierung bezeichnet. Ich würde erst mal sagen, es ist auf jeden Fall eine Pluralisierung. Und diese geschlossenen Kommunikationsräume sind Teil dieser Entwicklung.
Wie würden Sie das denn jetzt bewerten, wenn man das jetzt so mal demokratietheoretisch beobachten wollen würde? Also ist das eine Chance, dass man sich so zurückziehen kann? Vielleicht auch, dass man Widerstand leisten kann in dieser Art gegen autoritäre Regime zum Beispiel? Oder würden Sie sagen, da birgt schon, also das Ganze birgt schon so eine Gefahr, weil man sich halt viel einfacher radikalisieren kann auf die Art und Weise?
Ich fürchte, es ist beides der Fall. Eine Öffentlichkeit, wo jeder kommentieren kann, ist ja immer auch eine Art von Korrektiv. Nur muss man auf der anderen Seite sehen, dass die, die klassischerweise in der Öffentlichkeit kommuniziert haben, sehr wenige waren und meistens waren es Professionelle, entweder Politikerinnen oder Journalisten, die den öffentlichen Raum sehr stark beherrscht haben. Und inzwischen, wo jeder reden kann, werden andere Formen des sich aufmerksam machens gefunden. Und die sind zum Teil wirklich unangenehm. Und es ist schon schön, wenn das in einem öffentlichen Raum stattfindet, wo man auch widersprechen kann. Und in geschlossenen Gruppen ist diese Art von Widerspruch fast systematisch ausgeschlossen oder jedenfalls sehr stark minimiert.
Wenn man trotzdem nochmal guckt, letztes Jahr gab es ja einige Beispiele dafür, in denen Dark Social dann ein Problem geworden ist. In Indien kam es zu Lynchmorden, weil in WhatsApp-Gruppen Fake News verbreitet wurden. Oder in Brasilien, schon erwähnt, das Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Jair Bolsonaro, das hat gezielt Fake News über WhatsApp verteilt. Wie kann da eine demokratische Gesellschaft darauf reagieren, wenn die Vernetzung enger und enger wird und die Anfälligkeit für Manipulation dadurch ja dann auch wächst?
Ich bin nicht sicher, dass die Fake News als solches hier wirklich ursächlich sind. Mein Eindruck ist, dass diese Fake News eher dazu führen, dass bestimmte Haltungen emotionalisiert werden. Vielen Leuten, die falsche Nachrichten lesen, ist es bewusst, dass da drin eine Provokation liegt und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das stimmt. Aber Fake News produziert was anderes, nämlich was in der Forschung auch als eine bestimmte Form von Affektivität, von Emotionalisierung bezeichnet wird. Und hier liegt meines Erachtens das Problem. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Internet hier die Ursache ist. Mein Eindruck ist, dass es eher das Medium ist, wodurch das ausgedrückt wird. Und da liegt eben, das ist eine Form des destruktiven Widerstands, das sich da Bahn bricht. Und diese geschlossenen Gruppen führen dazu, dass sich Leute finden und das stärker hochschaukeln. Aber Fake News ist nur das Medium dabei und nicht die Ursache, glaube ich.
Kommen wir mal zu einem möglichen Umgang mit diesem Thema. Der Journalist und Netztheoretiker Dirk von Gehlen, der hatte im Januar einen Artikel geschrieben und dort formuliert, auf der persönlichen Ebene müssen Nutzerinnen und Nutzer ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Wirkung ihre vermeintlich beiläufigen Botschaften und Kettenbriefe in privaten Chats in der Summe dann haben können. Ist das denn realistisch, jetzt die Verantwortung in Dark Social dann wieder auf den Einzelnen abzuwälzen?
Ich weiß gar nicht, ob das also natürlich ist jeder als Individuum in diesem Bereich auch tätig und das gehört schon aus meiner Sicht auch dazu, dass Bürgerinnen und Bürger intervenieren, wenn sie den Eindruck haben, hier wird sehr stark manipuliert. Aber diese geschlossenen Räume machen das halt schwer möglich. Ich meine nicht, dass daraus folgt, dass die jetzt reguliert werden sollen. Wir haben schon Meinungsfreiheit. Und zu dieser Meinungsfreiheit muss man immer wieder betonen, gehört auch die Freiheit, was Falsches zu sagen. Solange es sich nicht um üble Nachrede handelt, kann man sagen, der Mond ist eckig. Und das wollen wir uns auch unbedingt erhalten. Und deshalb habe ich auch Probleme mit diesem Begriff Dark Social, weil er klingt so nach etwas Obskurem und geradezu Illegalem. Aber der Stammtisch in der Kneipe ist nichts anderes. Der lässt sich zwar leichter überhören, aber neigt auch zu dieser Art von Gruppenbildung, wo man Stimmungen hochschaukeln kann.
Mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann sprachen wir über einen möglichen Umgang mit Dark Social. Das Interview, wie auch alle anderen Inhalte dieser Sendung, finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Calm music filled with love. Ruhige Musik, die mit Liebe gefüllt ist. So beschreibt der chilenische Musiker Seba Ley seinen experimentellen Singer-Songwriter-Pop. Siempre heißt dieser Titel.